온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info-Spezial, Hidroeisen. Hidro, das heißt bekanntlich Wasser. Eisen ist eine Region im Süden Chiles. Beides zusammen, also Hidroeisen, bedeutet sozialen Zündstoff. Denn hinter dem Namen Hidroeisen verbirgt sich eines der ambitioniertesten und umstrittensten Wasserkraftprojekte Lateinamerikas. Was die einen als Traum aus Beton, Stahl und blauen Fluten feiern, nehmen viele Chileninnen und Chilenen inzwischen als autoritären Größenwahn wahr. Statt nachhaltiger Entwicklung befürchten viele nachhaltige Umweltschäden und Zwangsumsiedlungen.
Statt begeisterten Wassermarschrufen schwappt dem Projekt inzwischen eine gewaltige Protestwelle entgegen. Und nicht nur gegen Hidroeisen regt sich Unmut. Chile erwacht aus dem neoliberalen Schlummer, freut sich die Linke im Land. Die Rufe nach einer Verfassungsänderung und kostenloser Bildung für alle reißen nicht ab. Nichts im Leben sei umsonst, blefft die Regierung zurück, weigert sich zu verhandeln und beantwortet Demonstrationen lieber mit Tränengas und Wasserwerfern.
Grund genug also für uns im Nachrichtenblock, ein paar aktuelle Konflikte in Chile aufzugreifen. Danach folgt eine kleine Einführung in Sachen Hidroeisen. Was genau soll da im Süden Chiles gebaut werden und was sind die Folgen? Anschließend werden wir mit unseren drei Studiogästen aus Chile das Thema ausführlich aus Sicht sozialer Bewegungen, indigener AktivistInnen und Umweltgruppen aufrollen.
Musik kommt diesmal von Chico Trujillo, Mama Soul und Banda Conmoción. Und nun Ohren auf und ab.
Onda Info, Nachrichten.
Alles Fleisch auf den Grill packen,
versprach der chilenische Regierungssprecher Andrés Chadwick in der vergangenen Woche der Bevölkerung. Aber das Festessen blieb aus. Vielmehr tischte Chadwick einen mageren Kompromissvorschlag auf, der die seit 3 Monaten anhaltenden Bildungsproteste im Land beenden sollte. Während Demonstrierende fordern, das Recht auf Bildung gesetzlich festzuschreiben, will das Bildungsministerium lediglich Rabatte bei Stipendien und Bildungskrediten für die Ärmsten gewähren. Zudem sollen bedürftige Kommunen künftig bei der Finanzierung der Oberschulen entlastet werden. Bildungsminister Felipe Bulnes wird seitdem nicht müde zu wiederholen, für dieses Angebot bestehe auch auf Seiten der Protestierenden eigentlich schon ein Konsens. Doch die Vertreterinnen der Schüler und Studierenden dementieren entschieden. Die Regierung habe noch immer nicht verstanden, dass die Mehrheit der chilenischen Bevölkerung nicht länger Bildung als Konsumgut serviert bekommen möchte. Doch das aktuelle Regierungsangebot begreife Bildung auch weiterhin als Ware. Zahlreich verlaufen deshalb nach wie vor die meisten Demonstrationen. Auch ein Generalstreik ist für diese Woche geplant. Sollte die Regierung nicht einlenken, müsse eben die Bevölkerung per Referendum entscheiden. Inzwischen wird diskutiert, dafür gegebenenfalls auch die Verfassung zu ändern. Eigentlich keine schlechte Idee, ist die aktuelle Version doch ein ideologisches Vermächtnis der Militärdiktatur. Das sehen Pinochet-Epigonen wie der amtierende Wirtschaftsminister Pablo Longuera indes ganz anders. Referenden seien immer eine Gefahr für die Demokratie. Blöd nur, dass Chile das beste Gegenbeispiel dieser steilen These ist. Per Referendum kehrte das Land 1990 nach 17-jähriger Auszeit in demokratische Verhältnisse zurück.
Alles platt gemacht.
So fasste der Gemeindesprecher Daniel Melinao den Polizeieinsatz in der Mapuche-Siedlung Huentihuincul Mapu vom 17. August zusammen. Die gewaltsamen Hausdurchsuchungen bei Mapuche-Familien sind das jüngste Kapitel eines Landkonflikts in der Region Ercilla nahe der chilenischen Provinzhauptstadt Temuco. Die Forderungen der Mapuche-Indigenas nach Ländereien, von denen ihre Vorfahren einst vertrieben wurden, stehen den rechtsgültigen Landtiteln des Agrarunternehmers René Urban gegenüber. Doch die staatliche Behörde für indigene Entwicklung, CONADI, lehnt eine Vermittlung ab. Dabei ist der derzeitige Eigentümer Urban durchaus bereit, an die Behörde zu verkaufen. Conadi jedoch will nicht zahlen. Die Mapuche sollen ihren Forderungen wiederholt mit Landbesetzungen und der Zerstörung von Farmgebäuden Nachdruck verliehen haben. Der Agrarunternehmer Urban dagegen steht unter Verdacht, auf Mapuche-Aktivisten mit scharfer Munition geschossen zu haben. Nach Waffen suchte die Polizei in der vergangenen Woche jedoch nur in Mapuche-Gemeinden, ohne Erfolg. Mapuche-Sprecher verurteilten den Einsatz als Einschüchterungskampagne. Aus Sorge vor weiterer Repression wandte sich ein jugendlicher Mapuche in der vergangenen Woche in einem offenen Brief direkt an den chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera. Darin steht unter anderem:
Unsere Leute wollen endlich Lösungen und nicht länger nur Versprechen. Sie können zu einer Lösung beitragen, Sie haben die Macht dazu. Wenn Sie nicht wissen, wie, wir wissen es. Fragen Sie uns doch. Es reicht oft, sich zusammenzusetzen und respektvoll miteinander zu reden.
Doch Präsident Piñera zieht es vor, zu schweigen. Menschenrechtler vor Ort beschreiben die Lage in der Region Ercilla indes weiterhin als angespannt.
Alle fertig zum Feiern.
Fasste Senator Carlos Bianchi die Abstimmung über die Zukunft von Chiles viertgrößter Insel Isla Riesco zusammen. Doch nicht die Förderung von Ökotourismus und Whale-Watching standen zur Debatte, sondern die Bewilligung eines 500 Hektar großen Kohletagebaus. Die Regierungskommission gab am 12. August nun endgültig grünes Licht fürs Baggern in Naturschutzgebieten. Die Initiative Alerta Isla Riesco warnte schon seit längerem vor diesem Vorhaben, sammelte online über 17.000 Unterschriften gegen den Kohletagebau. Das Projekt bedeute einen massiven Eingriff in die Umwelt und zerstöre das ökologische Gleichgewicht der Insel unwiderruflich. Die Mitglieder des Parlamentarischen Komitees dürften sich bei ihrer Entscheidung für den Tagebau nicht blind auf Studien der Betreiberfirma Copec verlassen. Copec ist eines der größten Energieunternehmen Chiles. Einer der Hauptaktionäre ist der chilenische Präsident Sebastián Piñera. Kritikerinnen sprechen deshalb von einem Interessenkonflikt und fordern einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, um die sogenannte Kohleverschwörung auf Isla Riesco aufzurollen. Etwas nüchterner sieht Matthias Assun von Greenpeace Chile den Fall. Er meint, Umweltbelange hätten für die Regierung keinerlei Bedeutung, man stimme ab, wenn gerade Zeit sei. Und das geschehe meist vor Strandausflügen an verlängerten Wochenenden. Die Steilküste der Isla Riesco wird dabei wohl als Reiseziel künftig ausscheiden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Sauber, erneuerbar und aus Chile. Das ist Hydro Aysén, das ist Wasserkraft. Zugegeben, die Werbekampagne des Mega-Energieprojekts Hydro Aysén hört sich verführerisch an. Das Versprechen, Chiles schmutzigen Energiebetrieb, der momentan fast zur Hälfte durch importiertes Erdgas gedeckt wird, auf H2O umzustellen, hat was. Doch der scheinbar so innovative Beitrag gegen den Klimawandel entpuppt sich bei näherem Hinsehen als alter Hut, und zwar als einer, der mindestens drei Nummern zu groß geraten scheint. Und so sieht er aus.
Hydro Aysén, die erste. Das Bauvorhaben.
Hydro Aysén umfasst zunächst die Errichtung von 5 Wasserkraftwerken. Dafür sollen im südchilenischen Patagonien ungefähr 10.000 Fußballfelder Land geflutet werden. Um die erzeugte Energie dann auch verbrauchen zu können, soll in den kommenden 12 Jahren die längste Stromleitung der Welt verlegt werden, quer durchs Land bis in die Hauptstadt Santiago. Für diese Schneise werden noch einmal 50.000 Fußballfelder Land fällig.
Hydro Aysén, die zweite. Die Bauherren.
Initiatoren des über 2 Milliarden Euro schweren Vorhabens sind der spanische Energiemulti Endesa und das chilenische Unternehmen Colbún. Endesa ist einer der Big Player auf dem lateinamerikanischen Energiemarkt und baute in Chile bereits vor 5 Jahren das umstrittene Wasserkraftwerk Ralco. Der chilenische Partner Colbún betreibt im Land 21 Kraftwerke. Wenn Hydro Aysén ans Netz gehen sollte, würden Endesa und Colbún gemeinsam ein Duopol bilden, das 80% der in Chile erzeugten Energie liefert.
Hydroeisen, die dritte. Die Folgen.
Die Flutung von Land und die Abholzung großer Waldflächen stellen die Umweltverträglichkeit von Hydroeisen in Frage. Dutzende Naturschutzgebiete und 6 Nationalparks würden durch Hochspannungsleitungen zerschnitten. Hinzu kommen Straßen und Camps für ungefähr 5000 Bauarbeiter während der Konstruktion. Auch 6 Gemeinden von Mapuche-Indigenas sind durch Hydroeisen in ihrer Existenz bedroht. Die Bewohnerinnen sollen umgesiedelt werden. Viele der Betroffenen sind deshalb gegen Hydroeisen, wollen auf ihrem Land bleiben.
Hydroeisen, die vierte. Der Nutzen.
Braucht Chile dieses Wasserkraftwerk? Ja, sagt das Energieministerium. Denn Chile müsse seine Energieproduktion verdoppeln, sonst drohe dem angestrebten jährlichen Wirtschaftswachstum von 6% der Saft auszugehen. Doch inzwischen sind fast 75% der Bevölkerung gegen Hydroeisen. Das Argument, Wachstum um jeden Preis zum Wohl der Nation, zieht nicht länger. Zumal sich an der Reichtumsverteilung in Chile in den vergangenen 50 Jahren substanziell wenig geändert hat. Zudem ist das Land klimatisch betrachtet auf der Sonnenseite und auch an Wind fehlt es entlang der 5000 Kilometer langen Küste nicht. Ideale Voraussetzungen für erneuerbare Energien also. 293 große Windräder beispielsweise könnten Hydroeisen ersetzen. Auch nicht wenig, aber möglich.
Hydroeisen, die fünfte. Die Proteste.
Seit Monaten organisiert sich in Chile auch auf der Straße Widerstand gegen Hydroeisen. Das Bündnis Patagonia sin Represas, also Patagonien ohne Staudämme, hat die Mängel vieler Umweltstudien nachweisen können. Dennoch wurde Anfang Mai das Bauvorhaben vom Parlament bestätigt. Noch immer fehlen jedoch Genehmigungen für die Errichtung der Stromleitungen. Zudem sollen einige der kommunalen Baugenehmigungen für die Staudämme gefälscht sein. Noch stehen die Bagger deshalb an den meisten Orten still, auch wenn mit sogenannten Probegrabungen bereits erste Fakten geschaffen werden. Die Mobilisierungen gegen Hydroeisen gehen indes weiter, auch wenn momentan die Bildungsproteste den Ton auf der Straße angeben. Doch nicht wenige der Demonstrierenden tragen auf ihren Jacken neben einem Bildung gratis auch einen Nein zu Hydroeisen-Button.
Okay, und nach dieser kleinen Einleitung geht es jetzt hier bei uns weiter mit dem angekündigten Interview. Wir haben heute gleich 3 Studiogäste, um weiter über das Thema Hydroeisen, die sozialen Proteste und die Situation der Menschenrechte in Chile zu reden. Und zu Beginn möchte ich unsere Gäste bitten, sich kurz vorzustellen.
Hallo, ich bin Daniela Rosowski. Ich bin die Kommunikationschefin von Nature Heritage, einem unabhängigen Beratungsbüro, spezialisiert auf Arten- und Umweltschutz, biologische Vielfalt und kulturelles Erbe.
Ich heiße Yankiray Painemal. Ich bin Mapuche-Indigena mit chilenischem Ausweis. Ich würde mich als Mapuche-Aktivistin bezeichnen und arbeite hier in Berlin mit verschiedenen Organisationen.
Oscar Vivallo. Ich bin Psychologe und Doktorand in Politikwissenschaften am Lateinamerika-Institut der FU Berlin.
Ja, steigen wir gleich mal mit einem Aspekt ein, der hier in Deutschland nur selten angesprochen wird, wenn es um das Thema Wasserkraft in Chile geht. Nämlich die Meinung und auch die Mobilisation der Lokalbevölkerung. Es wird ja oft behauptet, für Menschen vor Ort würden solche Großprojekte auch eine große Chance darstellen. Ihr, die ihr die Lage etwas genauer kennt, was sagt ihr? Was erwartet die Menschen, die Hydroeisen ganz hautnah betreffen wird?
Ich glaube, die Leute haben große Erwartungen. Vielleicht nicht alle, aber 40% der lokalen Bevölkerung in jedem Fall. Denn den Menschen wurden bessere Bildungschancen, eine bessere Gesundheitsversorgung, bessere Straßen, Häfen und so weiter versprochen. Aber die Frage dabei ist doch, warum erst ein privates Unternehmen kommen muss, um das zu leisten. Denn eigentlich ist dafür der Staat verantwortlich. Und ohnehin bleibt offen, ob wirklich alle Bewohner auch Zugang zu den versprochenen Leistungen haben werden oder nur die künftigen Angestellten von Hydroeisen.
Betrachten wir mal die Beispiele, die es schon gibt. Der spanische Multi Endesa hat schon Ende der 90er Jahre ein Wasserkraftwerk in Ralco auf dem Land der Pehuenches gebaut. Das damals regierende Mitte-Links-Bündnis der Concertación unterstützte das Vorhaben. Einige Politiker verdienten nicht schlecht, in diesem Fall vor allem der damalige Präsident Eduardo Frei. Doch statt Fortschritt bedeutete das Projekt in Ralco für die dort lebenden Familien vor allem negative Veränderungen. Von 93 Familien wurden 70 Familien umgesiedelt. Ihr gewohntes Leben war nicht fortzuführen. Sie leben heute isoliert. Selbst die Leute, die damals für das Wasserkraftwerk waren, sind heute dagegen. Sie müssen hohe Strompreise zahlen, so wie alle anderen auch. Und neue Jobs sind kaum geschaffen worden. In kultureller Hinsicht war es eine Katastrophe für die Pehuenches in Ralco. Ich glaube, solche westlichen Entwicklungsentwürfe sind einfach nicht kompatibel mit unseren Vorstellungen von Entwicklung.
Um das zu ergänzen, auf politischer Seite gibt es keine Unschuldigen. Präsident Frei unterschrieb die Baugenehmigung am letzten Tag seines Regierungsmandats. Heute bei Hydro Aysén ist das ähnlich. Es gibt ökonomische Interessen, die sowohl das linke als auch das rechte politische Lager Chiles vereinen. Wer letztendlich die politische Verantwortung für Hydro Aysén trägt, ist eine schwierige Frage, die noch immer diskutiert wird.
Also in Chile ist das Thema ja auch in der Linken umstritten. Ne? Also die linksliberale Wochenzeitung Die Klinik geriet ja in die Kritik, weil sie bezahlte Anzeigen für Hydro Aysén geschaltet haben. Und daraufhin haben sie dann gekontert, dass die linken Kritiker ja auch nur paternalistisch für die Betroffenen sprechen würden und am Ende erneut die Menschen vor Ort entmündigen, wenn sie ihnen sagen, Wasserkraft sei pauschal schlecht. Was meint ihr dazu?
Es gibt natürlich auch alternative Ideen, aber du müsstest auch mal die Propaganda vor Ort erleben. In Ralco tauchten viele NGOs auf, die im Grunde dafür bezahlt wurden, das Projekt zu verkaufen. Damals waren die Leute wenig informiert. Ich denke, die heutige Generation organisiert sich gegenüber Hydro Aysén ganz anders. Und natürlich gibt es auch Vorschläge von Mapuche-Gemeinden, sich selbst mit Strom zu versorgen. Aber es fehlen die Mittel und die Macht, das durchzusetzen.
Hydro Aysén ist, was das angeht, ein spannender Fall. Denn die Gruppe Patagonien ohne Wasserkraft ist wirklich in der Region entstanden. Der erste Aufschrei wurde dort ausgestoßen, fand schließlich aber auch in Santiago Gehör. Dort hat sich dann eine breite soziale Bewegung gebildet, die kreuz und quer durch die politischen Lager verläuft. Das ist wirklich eine parteilose Bewegung, die sich vor allem über soziale Netzwerke organisiert.
Y con la intensidad de las redes sociales y del social media detrás de eso.
Bueno, yo pienso que también están los medios alternativos de comunicación.
Ich denke, auch die alternativen Medien spielen bei dieser Organisation eine Rolle. Community Radios und Webseiten, die auch außerhalb Chiles das mediale Establishment herausfordern. Nehmen wir beispielsweise die investigative Berichterstattung alternativer Medien über das Unternehmen Colbún, das von der Mathe-Gruppe kontrolliert wird und bei Hydro Aysén mitmischt. Auf der anderen Seite gefällt mir aber auch, wie unabhängige Medien die sozialen Proteste analysieren, zum Beispiel den Kampf für indigene Rechte, Umweltgesetze, das Wahlrecht für Exilchilenen etc. Aktuelle Prozesse werden in einen historischen Kontext gestellt. Es wird nachvollziehbar, dass das sozioökonomische Entwicklungsprojekt Chiles seinen institutionellen Ursprung in der Militärdiktatur hat. Nur so ist im Übrigen auch zu verstehen, warum die Multikulturalität Chiles bis heute von den Chilenen nicht anerkannt wird.
Also dieses ökonomische Modell, von dem du da sprichst, das ist ja schon ziemlich notorisch. Bisher hat der neoliberale Konsens ja immer ganz gut gehalten in Chile und auch diese ständige Angstmacherei funktioniert, dass die Entwicklung vom Land in Gefahr ist, ohne die neuen Staudämme und so weiter. Denkt ihr, dass die aktuellen sozialen Bewegungen in Chile es geschafft haben, sich ein Stück weit von diesem Entwicklungsmärchen zu emanzipieren?
Lo que te mencionaba de la política del terror.
Also diese Terrorkampagnen, von denen du sprichst, gibt es natürlich immer noch. Ohne Wasserkraft wird das Land nur noch halb so gut funktionieren. Der Fortschritt wird zum Stillstand kommen. Doch die aktuelle Debatte geht endlich auch über diese Argumente hinaus. Es wird gefragt, welchen Fortschritt wir wollen. Denn vom neoliberalen Modell profitieren ja vor allem transnationale Unternehmen und nicht die nationale Ökonomie.
Ich glaube, was die Entwicklungsmodelle angeht, da gibt es in Chile ein historisches Defizit, denn Indigene kommen in diesen Modellen nicht vor und haben bisher von diesen Entwicklungsideen auch nichts gehabt. Ich glaube, die Mapuche tun gut daran, sich ein Stück Autonomie zu bewahren. In Sachen Ernährungssicherheit zum Beispiel, wenn wir da nicht aufpassen, werden wir künftig nur noch genetisch verändertes Saatgut kaufen können und nicht länger die Saat selbst produzieren. Viele soziale Belange hängen zusammen und klar, alternative Medien helfen dabei, diese Zusammenhänge herzustellen. Die jüngeren Generationen der Mapuche filmen die Repression und auch ihre alternativen Proteste selbst. Nimm zum Beispiel die autonome Gemeinde Timucucuy im Süden Chiles. Das ist ein kleines Projekt, sicher, aber es ist auch ein Beispiel, dass alternative Entwicklung funktionieren kann. Das hat seine Grenzen. Wer dort wohnt und arbeitet, wird nicht unbedingt mit einem neuen Auto rechnen dürfen. Aber er wird genug zu essen haben, was heute in Chile noch immer nicht überall die Regel ist.
Ihr hört das aktuelle Onda-Info-Spezial. Unser Thema diesmal: Hidroeise, ein umstrittenes Wasserkraftprojekt im Süden Chiles. Und nun zurück zum Interview.
Ich würde ganz gerne noch ein bisschen weiter auf das Thema Menschenrechte eingehen. Also es gibt ja da die sogenannten bürgerlichen und politischen Rechte, dann auch die weiterführenden Garantien für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ansprüche der zweiten und dritten Generation, also viele Klassifizierungen. Aber alle stehen sie doch eigentlich in krassem Kontrast zur gesellschaftlichen Ungleichheit in Chile. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich wenig verändert. Gibt es denn vor dem Hintergrund nicht auch Versuche, solche Infrastrukturprojekte, solche auch so offensiv für das Wohl der Bevölkerung zu beanspruchen und einfach in einen anderen Kontext auch zu stellen?
Bei der ganzen Debatte um die Wasserkraft zirkuliert viel Halbwissen. Es braucht Zeit, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Doch die aktuellen Proteste haben bisher zwei Punkte deutlich gemacht. Zum einen haben sie den PR-Charakter von Hidro Aysén entlarvt, denn viele Argumente hübschen einfach nur die kommerziellen Interessen des Projekts auf. Zum anderen haben die Gegner des Vorhabens ihre Kritik und Forderungen auf Demonstrationen formuliert, nicht isoliert, sondern im Verhältnis zu weiteren Protesten. Denn neben der Bewegung gegen Hidro Aysén gibt es auch Demonstrationen für die Freilassung inhaftierter Mapuche-Aktivisten, für eine bessere Bildung, für wirtschaftliche Reformen, organisiert von Arbeitern und Angestellten. Wenn man das zusammenführt, fällt auf, dass sie alle eigentlich das System in Frage stellen.
Y lo otro que me parece serio, importante de mencionar es
Ein anderer wichtiger Punkt scheint mir die ständige Verletzung rechtlicher Normen auf Seiten der Institutionen. Die erste Umweltstudie zu Hidro Aysén zum Beispiel wurde abgewiesen. Insgesamt gingen 4000 Kommentare bei den Behörden ein, die die Machbarkeit Punkt für Punkt widerlegten. Als Reaktion wurde eine zweite Studie erstellt, die grünes Licht für das Projekt gab, jedoch auf so gut wie keinen der vorherigen Kritikpunkte einging. Was für einen Sinn hat dann überhaupt eine Umweltstudie? Wenn ein transnationales Unternehmen ein Projekt vorschlägt, bei dem unzählige Hektar Wald abgeholzt werden, Gemeinden umgesiedelt, Stromleitungen durch 5 Nationalparks verlegt werden, dann hört sich das nach sehr negativen Folgen an. Hier legt das Gesetz scheinbar nicht für alle die gleichen Maßstäbe an.
Also die Gewissheit, sowas überhaupt durchsetzen zu können, rührt ja vielleicht auch ein Stück weit daher, dass es in Chile bisher nie so massive Proteste gab wie heute. Also Klar ist es schwer zu beantworten, woher nun plötzlich dieser geballte Widerstand herkommt. Würdet ihr so weit gehen zu sagen, dass das, was da passiert, ein endgültiger Bruch ist, auch mit dem Erbe der Militärdiktatur? Oder anders gesagt, diese Teilhabe, die die Bevölkerung jetzt einfordert, wie wichtig ist denn dieser Moment für das Land? Wie wichtig ist das für Chile, was da jetzt passiert?
Ich habe den Eindruck, dass es einen Unterschied zwischen den jüngeren Demonstrationen und anderen Protesten seit dem Ende der Diktatur 1990 gibt. Die Proteste richten sich auch gegen die Vereinnahmung durch die Parteien. Anstatt ihnen eine Führungsrolle zuzugestehen, halten die Protestierenden Distanz. Ich denke, das ist wirklich der Beginn eines neuen Prozesses. Da gehen ganze Familien auf die Straße, das gab es vorher nicht. Ganz selbstverständlich, die Kinder mitzunehmen, ist ein Zeichen dafür, Versammlungen im öffentlichen Raum als ein gutes Recht und nicht länger als ein Zugeständnis der Autoritäten zu begreifen. Eine andere Meinung als die Regierung zu haben und es zu zeigen, ist ein Recht. Die Menschen lassen sich scheinbar auch nicht länger von der Kriminalisierung der Proteste einschüchtern, von der Repression der Polizei. Die Demonstranten in Chile sind friedlich. Klar gibt es auch Krawallmacher, aber das ist ein verschwindend kleiner Teil.
Die Fernsehbilder versuchen immer zu zeigen, dass die Demonstrationen gewalttätig sind. Da wird direkt die Erinnerung an die Diktatur angesprochen. Demonstrieren ist gefährlich, hinzugehen bedeutet ein Leben zu riskieren. Doch selbst die Zahlen der Polizei belegen, dass die Krawalle nach einem Fußballspiel statistisch gesehen viel gefährlicher sind als die Chance, bei einer Demonstration verletzt zu werden. Die TV-Bilder werden eingesetzt, um die Leute zu disziplinieren, um ihnen Angst zu machen. Das hat lange Zeit gut funktioniert, gegenüber einem Teil der Bevölkerung, den ich die schlafende Generation nenne. Doch die jüngeren Generationen gehen heute viel selbstbewusster auf die Straße. Und sie nehmen die mit, die sich bisher nicht getraut haben. So würde ich das zumindest interpretieren.
Insgesamt bin ich weniger optimistisch als meine beiden Vorredner. Viele Chilenen sind vielleicht gegen Hidro Aysén, aber sie haben Probleme, sich mit den Forderungen der Mapuche zu identifizieren. Denn in den chilenischen Medien sind und bleiben wir Terroristen. Dennoch sehe ich das, was passiert, als eine große Chance. Es gibt Kontakt. Wir müssen nur aufpassen, dass Hidro Aysén nicht zu einem reinen Umweltthema verkommt. Das ist die große Herausforderung. Nur so kann der Kampf gegen Hidro Aysén auch den Beginn eines wahrhaften Wandels darstellen. Una verdadera democracia en Chile,
¿no? Y por otro modelo. Ja, das hört sich ja fast nach einem ersten Schlusswort an. Und bevor wir hier tatsächlich leider Schluss machen müssen, gebe ich das Mikro nochmal weiter an Oscar und Daniela. Teilt ihr den Yankee Reis Einschätzungen? Was meint ihr, wie es weitergeht mit den sozialen Protesten in Chile?
Yo siento que el tema de Reisen.
Ich denke, dass Hidro Aysén mit einer politischen Kultur gebrochen hat. Gesellschaftliche Themen werden wieder stärker kontextualisiert, in historischer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Für mich ist das Entscheidende, dass unterschiedliche Proteste zueinander gefunden haben. Es wird aus einer persönlichen Sicht und von persönlichen Bedürfnissen aus die Frage nach dem System gestellt. Das wird eine neue Qualität politischer Diskussionen und Mobilisationen erzeugen. Ich setze viel Hoffnung in die jüngeren Generationen, nicht nur die jungen Chilenen, auch die jungen Mapuche und junge Peruaner, die in Chile leben. Denn Chile ist auch ein Einwanderungsland. Auch die Migranten beeinflussen die offene Frage nach Multikulturalität.
Ich würde abschließend gern sagen, dass ich Hoffnung habe, dass der Status quo gebrochen wird. Ich bin dennoch ein bisschen skeptisch, ob die Menschen es schaffen werden, die Macht der Institutionen zu brechen. Ein Beitrag dazu kann sein, den Bau von Staudämmen auch außerhalb von Chile zum Thema zu machen. Chile ist eine der Lungen unseres Planeten, ein Ort großer Biodiversität, aber auch in kultureller Hinsicht ein reiches Land. Es gibt eine globale Verantwortung, auch hier in Deutschland und Europa.
Danke Daniela und danke auch nochmal euch beiden, Oscar und Yankee Rai. Wir werden hier im Onda Info natürlich unsere Berichterstattung zu Hidro Aysén und den sozialen Protesten in Chile fortsetzen. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.